Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Guten Morgen, Radio FreeFM mit dem Lokaltermin hier und heute mit dem Thema Kein Dach über dem Kopf, wohnungslos in Ulm. Mein Name ist Michael Trost und ich begrüße bei uns hier heute im Studio die Frau Esther Halb. Hallo Frau Halb, herzlich willkommen hier bei uns bei Radio FreeFM.
Hallo.
Und wir sprechen also eine Stunde hier im Lokaltermin über die Problematik der Wohnungslosigkeit, über die Menschen, die auf der Straße leben müssen und dann froh sind, zu Ihnen in das, Obdachlosenheim oder in das Eingliederungsheim und in die Übernachtungsstätte hier in Ulm beim Deutschen Roten Kreuz zu kommen. Über die Situation im Allgemeinen. Vorweg, ich würde vorschlagen, Frau Halb, dass man Sie ein klein bisschen besser einordnen kann, ein bisschen besser kennenlernen. Geben Sie vielleicht einfach mal einen kurzen Überblick oder ganz kurz irgendwie ein paar Infos von sich, damit man auch weiß, wer die Frau Halb ist, damit man Sie auch ein bisschen besser kennenlernt.
Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Esther Halb. Ich bin Diplompsychologin und systemische Familientherapeutin seit Januar 2016 beim Roten Kreuz. Ich arbeitete zunächst in der Flüchtlingssozialarbeit und bin jetzt aktiv im Bereich, im Hauptaufgabenfeld Familie, das wir als Rotes Kreuz aufbauen wollen. Und bin mit zwei weiteren Kolleginnen, die ebenfalls Psychologinnen sind, jetzt dabei, die sozialen Dienste auszubauen. Und da wollen wir insbesondere auch psychologische Akzente setzen.
Mhm. Und also Ihre Aufgabe ist jedenfalls recht breit. Und wie viele Menschen sind überhaupt so jetzt in dem Bereich, wo Sie tätig sind, dann engagiert beim DHK? Sind das jetzt 20, 30 oder wie viele Menschen arbeiten da?
Wir sind vielleicht eine Gruppe von 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wobei das Rote Kreuz sehr breit aufgestellt ist. Und das Thema Hauptaufgabenfeld Familie wird jetzt aber neu aufgestellt werden und deswegen sind wir jetzt auch zum Beispiel dabei, das Aufnahmehaus im Lustgartenweg zu belegen.
Lustgartenweg?
Lustgartenweg.
Ach so, ja, das ist auch hier.
Das war die Adresse in Weblingen, genau. Das ist dieses neue Aufnahmehaus.
Ah ja,
genau.
Okay, verstehe. Die Menschen, die sich bei Ihnen dann engagieren, auch um die Wohnungslosen dann kümmern, machen das beruflich, hauptberuflich oder ehrenamtlich auch oder wie ist das bei Ihnen organisiert?
Wir sind ein fester Stamm von Hauptamtlichen und haben aber einen großen Stamm auch von ehrenamtlichen Helfern. Und an dieser Stelle betone ich das auch immer wieder sehr gerne. Ohne Ehrenamt könnten wir die vielen sozialen Aufgabenfelder, die wir bearbeiten, nicht leisten und nicht stemmen. Wir sind auch weiterhin auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Und wir als Hauptamtliche sehen dann unsere Aufgabe darin, auch Ehrenamt zu aktivieren, zu koordinieren und gemeinsam zum Wohle von Menschen, die in irgendeiner Art und Weise in Notlage geraten sind, da zu sein.
Mhm. Denke ich, ist ja eine ganz wichtige Aufgabe. Versuchen wir vielleicht mal so ganz grob eine Zustandsbeschreibung zu geben, wie viele Menschen sind eigentlich von dem Problem Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit betroffen, vielleicht so ganz grob, wenn wir ein paar Zahlen aus Ulm hätten, sind es 10, also das wissen wir, das sind es nicht, Hunderte, Tausende kann es auch nicht sein. Haben Sie da ungefähr so einen Zahlenwert oder gibt es da gar keine so genaue Übersicht?
Ja, das Problem ist, dass es keine saubere Statistik gibt über das Thema Obdachlosigkeit. Es ist ein mit Scham besetztes Thema und bevor sich jemand obdachlos meldet, versucht er auf anderen Wegen bei Freunden, Bekannten, Kumpels unterzukommen, sodass wir von einer sehr, sehr großen Dunkelziffer ausgehen im Bereich der Wohnungslosigkeit.
Das heißt, der Begriff Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit müsste man vielleicht auch nochmal differenzieren, weil vielleicht Menschen, die keine Eigenwohnung haben, einen Unterschlupf bei anderen bekommen, vielleicht sogar wechselweise. Aber die Menschen, um die Sie sich dann primär kümmern, sind die, die wirklich sonst auf der Straße oder im Schlafsack irgendwo auf der Bank schlafen müssten. Also die wirklich akut in Not sind, sage ich mal.
Genau. Und bei dem neuen Projekt im Lustgartenweg in Wieblingen, Da wollen wir jetzt ganz speziell von Obdachlosigkeit bedrohte Frauen aufnehmen. Bisher war die Situation in Übernachtungsheimen der Frauenstraße so, dass die Situation der Frauen in einem Mehrbettzimmer nicht mehr zu tolerieren war. Wir haben dort ein Mehrbettzimmer und da kam es immer wieder zu Problemen. Das würde jedem so gehen, der permanent mit mehreren ein Zimmer teilt. Die Frauen waren auch im männlichen Umfeld und haben oft schlechte Erfahrungen gemacht. Und jetzt wollen wir ihnen einen geschützteren Rahmen anbieten. Das Haus im Lustgartenweg ist dafür ideal geeignet. Es verfügt über 4 in etwa gleich große Einzelzimmer. Wir haben 3 Bäder, wir haben einen Gemeinschaftsraum, eine Küche, Aufenthaltsraum, sodass das so eine Art WG-Charakter bekommt. Und wir hoffen, dass wir dadurch, durch diese räumlichen Voraussetzungen, auch ideale Möglichkeiten jetzt haben, die Frauen zu stabilisieren.
Das ist jetzt spezifisch für Frauen, diese Unterkunft. Genau. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, hat das DRK somit in Ulm 2 Unterkunftsmöglichkeiten, die Frauenstraße und den Lustgartenweg. Genau. Das heißt, die beiden Institutionen haben Sie. Dann versuchen wir einfach da mal räumlich von der Größe oder von der Anzahl der Räume, Sie haben es schon den Lustgartenweg umschrieben, noch die Frauenstraße von der räumlichen Größe zu beschreiben. Wie viele Unterkünfte und wie ist das dort organisiert?
Also wir haben dort der überwiegende Teil derer, die in die Frauenstraße kommen, sind Männer. Und wir haben speziell ein Angebot, ein Mehrbettzimmer für Frauen. Und diese Situation hat nicht ausgereicht. Das war auch immer wieder Thema in der Stadt, dass wir die Situation für obdachlose Frauen entschärfen wollen. Und daraufhin haben wir nach Alternativen gesucht. Es war mal im Gespräch oder ist im Gespräch immer wieder schon seit längerer Zeit, das Übernachtungsheim in der Frauenstraße aufzustocken. Und nachdem es doch immer wieder Verzögerungen gab in diesem Projekt, haben wir jetzt relativ schnell und zeitnah eine Alternative gefunden. Und da sind wir auch sehr dankbar. Insbesondere an die Familie Graf, die von privater Seite dieses Haus dem Roten Kreuz vermietet. Und da wünsche ich mir Nachahmer, dass Menschen, die Wohnangebot zur Verfügung haben oder dass sie uns das zur Verfügung stellen, damit wir die Not der Menschen an dieser Stelle ein bisschen eindämmen können.
Das wäre auch eine Frage, die ich hier so auf der Liste habe, wie das bezüglich Unterstützung aussieht, weil ich nehme an, das DRK bekommt ja auch Mitgliedsbeiträge und Spenden von städtischer Seite oder kommunal, also kommunal, Stadt, Land oder Bund, gibt es da gar nichts. Oder gibt es da auch Programme von dem Unterstützung in irgendeiner Form?
Ja. Also im Grunde bekommen wir von der Stadt Zuschüsse, aber gleichzeitig brauchen wir immer wieder Fördergelder oder finanzielle Mittel, um einfach auch vielfältig helfen zu können.
Das heißt, mit den Mitteln, die eigentlich da sind, ist die Optimalversorgung, die Sie sich wünschen, eigentlich gar nicht möglich. Das heißt, Sie sind eigentlich dann auch, Sie haben es gerade die Familie genannt, die dann die Wohnung bereitgestellt hat, auf solche Unterstützung, sage ich mal, dann auch angewiesen, damit eigentlich das geleistet werden kann, was es denn sein sollte. Ich würde vielleicht zu dem Punkt, warum sind Menschen oder werden Menschen überhaupt obdachlos und wie kommt es so, was begegnet ihnen vielleicht dort an typischen Schicksalen oder immer wieder an grundlegenden Mustern? Gehen wir vielleicht mal da noch ein klein bisschen drauf ein. Die Menschen, die also so in die Notsituation kommen, verschuldet, unverschuldet, Arbeit verloren, was sind so die, sagen wir mal, immer wieder auftauenden Themen, die Ihnen da begegnen oder einfach zu Hause, irgendwo nicht wohlgefühlt, zu Hause geprügelt worden, was im Kuckuck, was sind so die grundlegend immer wieder vielleicht auftretenden Schicksale, sage ich mal.
Also wir stellen immer wieder fest, wie schnell die Abwärtsspirale in Gang kommt. Das kann ein Jobverlust sein, plötzlich wird die Miete nicht mehr gezahlt, jemand kommt in Mietrückstand, wird herausgeklagt und schon ist er wohnungslos und hat möglicherweise keine alternativen Möglichkeiten, oft ein sehr dünnes Netzwerk, Und das sind dann die Schicksale, die dann bei uns aufschlagen.
Jetzt denkt man, sagen wir, wenn man sich nicht so ganz genau mit der Thematik befasst und ausdenkt, überlegt, es gibt ja auch noch sowas wie Sozialhilfe und auch eine Sozialwohnung. Das sind alles Dinge, die dort dann gar nicht mehr greifen. Dann, oder wie ist das? Ich kann es jetzt im Augenblick nicht einordnen. Also die Menschen, die jetzt zum Beispiel in Arbeitslosigkeit geraten und dann nicht mehr in Lage sind, ihre Wohnung zu finanzieren. Ich dachte, da gibt es schon eine gewisse staatliche Unterstützung auch. Wie ist das?
Es gibt staatliche Unterstützung, aber mittlerweile ist gerade Ulm eine solch attraktive Stadt, dass Mieten steigen, dass oft Geringverdienende bei steigenden Mietpreisen oder Lebenshaltungskosten so schleichend immer weiter in so eine soziale Schieflage geraten.
Das heißt, letztendlich auch die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt trägt dazu bei, oder anders, wir haben in Ulm, ich glaube, die Thematik hatten wir hier im Lokaltermin auch schon, zu wenig Wohnungen eigentlich.
Ja.
Das heißt, zu wenig erschwingliche oder soziale Wohnungsbau.
Ja, genau.
Und das wird dann auch bei Ihnen zunehmend deutlich, dass Menschen kommen und das Geld machen.
Ja, also wir merken, dass klar die Zahl der Belegung immer wieder Schwankungen unterworfen ist. Aber was zunimmt beispielsweise ist die Zahl älterer Frauen. Das heißt, das Thema Altersarmut kommt immer häufiger vor. Und auch diesen Frauen beispielsweise ermöglichen wir jetzt in Wieblingen ein Zimmer. Eine Dame hat schon zugesagt, nachdem sie das Haus besichtigt hat.
Wenn jetzt die Menschen zu Ihnen kommen, die wissen das dann irgendwo auch aus von anderen Menschen, oder wie bekommt man überhaupt die Info, wo man sich dahin wenden kann, wer jetzt in so einem Notfall der Adressat ist? Ist das irgendwo auch in der Stadt irgendwo verankert, dass man irgendwo gesagt bekommt, wir können nicht mehr weiterhelfen, gehen wir zum DRK, dort gibt es die Unterkünfte?
Also im Grunde ist die Stadt die erste Anlaufstelle. Wir haben dort Mitarbeiter, die das Thema Wohnungslosigkeit bearbeiten, die die ersten Gespräche mit den Menschen führen, die unser Haus in der Frauenstraße kennen, die das neue Aufnahmehaus in Wieblingen kennen und gemeinsam mit einer langjährigen Mitarbeiterin mit viel Erfahrung, die Leiterin des Ü-Heims, des Übernachtungsheims, wird geschaut, ob jemand beispielsweise ins Übernachtungsheim kann. Und ab sofort wird es so sein, dass die Frauen, die wir in Wieblingen aufnehmen können, zunächst ins Übernachtungsheim aufgenommen werden, in der Frauenstraße. Wenn wir nach einer gewissen Zeit des Kennenlernens merken, dass diese Frauen keine 24 Stunden rund um die Uhr Betreuung mehr brauchen und somit schon stabiler sind oder ein Verhalten schon oder soziale Kompetenzen schon haben, wo sie in eine Art WG einziehen können, dann werden die Frauen auf frei werdende Plätze nach Wieblingen in unser neues Aufnahmehaus dann überwechseln können.
Sie haben vorher gesagt, es kommen auch ältere Menschen. Vielleicht versuchen wir mal einen groben Überblick zu geben, mehr Ältere, mehr Junge, was so etwa die Aufteilung oder einfach so auch Mann, Frau irgendwo aufteilen. Sie haben jetzt schon sehr oft angesprochen, dass eben auch Wohnungs- oder lose Frauen betroffen sind. Versuchen wir da einfach mal einen Überblick zu geben, was so eben das betrifft, wie viele Leute was.
Ja, also generell könnte man sagen, bei, wie gesagt, einer hohen Dunkelziffer, der überwiegende Teil, vielleicht 75% der obdachlosen Menschen sind Männer, 25% sind Frauen. Frauen haben spezifische Themen, die sie mitbringen. Oft versuchen sie bei anderen unterzukommen, müssen dann Dienstleistungen erbringen, dass sie dort Wohnraum bekommen, und da wollen wir einfach auch ein Stück weit entgegenwirken.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist einfach für die Situation die Frauen meist noch problematischer als für die Männer. Die Männer sind da eher vielleicht etwas robuster, können sich dann noch eher halten.
Ja.
Das heißt, eigentlich sind dann die Frauen diejenigen, die besonders betroffen sind oder noch besondere Unterstützung eigentlich dann benötigen. Und also altersmäßig ältere, jüngere, eigentlich allen Schienen, allen Klassen, das kann man gar nicht so dann sagen, es sind nur ältere, nur jüngere. Wahrscheinlich die Jüngeren, vielleicht auch Leute, die keine Arbeit mehr haben oder keine Arbeit finden, und die Älteren, die irgendwo die Mieten nicht mehr zahlen können, sind das so die...
Ja, zunehmend bei Älteren nehmen natürlich auch psychische Auffälligkeiten zu, sodass jüngere Menschen vielleicht noch eher Ressourcen haben, ein Netzwerk, das sie trägt. Und je mehr ein Mensch mit vielfältigen Problematiken konfrontiert wurde, umso schwieriger ist es nachher auch, entsprechend Wohnraum oder ein stabiles Netzwerk zu haben.
Ja. Haben Sie den Eindruck, dass die Situation sich über die Jahre insgesamt dann, wir hatten es angesprochen, steigen die Mieten als Grund oder auch mit beitragender Grund, legt nahe die Annahme, dass insgesamt die Situation schwieriger geworden ist, dass dann auch mehr Menschen kommen? Also haben Sie das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, was das angeht, mit Obdachlosen und Wohnungssuchenden eine deutliche Verschlechterung bekommen haben, als es die Lage sich statt Entspannen eher angespannt hat? Oder?
Ich denke, nach außen wirken die Zahlen eher gleichbleibend, aber die Dunkelziffer wird sehr stark zugenommen haben. Weil das Thema Obdachlosigkeit sehr mit Scham besetzt ist. Keiner gibt zu, obdachlos zu sein. Und bevor jemand im Übernachtungsheim dann aufgenommen wird, hat er vorher schon viele andere Alternativen vielleicht ausprobiert. Und dann ist oft das Übernachtungsheim so die letzte Station.
Die Problematik generell, gab es schon mal irgendwo Jahrzehnte oder Jahre, in denen es mal keine obdachlosen oder wohnungslosen Menschen gab? Oder kann man sagen, die Problematik an sich, auch vielleicht wenn in weniger Stärke oder in anderer Ausprägung, gibt es eigentlich schon immer? Oder wie ist das?
Ja, also ich würde auch sagen, das Thema Obdachlosigkeit begleitet uns.
Eigentlich ist es ein Thema, das immer da ist, aber immer wieder vielleicht mit anderer Ausprägung oder mit anderen Ursachen aus, wenn ich so richtig vermute. So richtig irgendwie beigekommen ist man trotz aller Versuche. Oder ich weiß gar nicht, was die Politik auf dem Gebiet eigentlich probiert und macht oder was hier auch dann vielleicht in der Stadt an Programmen so konkret da ist. Aber so richtig beikommen tut man dem Thema nicht.
Also, deswegen will ich jetzt auch ganz gerne betonen, dass wir jetzt mit diesem Aufnahmehaus in Weblingen versuchen, ein Stück Neuland zu begehen. Die bisherigen Aufnahmeplätze, die wir haben als Aufnahmehaus, wollen wir jetzt von der Qualität und von der Begleitung noch intensivieren. Das heißt, wir sind ein Team aus Psychologinnen und da wollen wir ganz gezielt die Menschen mit therapeutischen, beraterischen, sozialpädagogischen Leistungen stärken, Angebot mit auch kreativen Angeboten stärken. Wir wollen Alltagsstruktur in den Tagesablauf bringen und hoffen, dass wir über das Beratende und Begleiten da auch Fortschritte erzielen, dass wir praktisch diese Frauen, die bei uns sind, auch auf dem normalen Wohnungsmarkt unterbringen können.
Das heißt, wenn wir jetzt mal konkrete Situationen also durchspielen, es kommt jemand zu Ihnen und sagt, ich habe keine Wohnung, ich habe Nöte, wahrscheinlich damit auch klar finanzielle und größere Nöte. Die Menschen haben dann wahrscheinlich wenig zum Anziehen, wenig zum Essen und keine Wohnung. Das heißt, jetzt kommt so jemand, steht bei Ihnen dann quasi vor der Tür. Bei Ihnen gibt es also die Wohnung, aber Sie haben angesprochen, es gibt auch Programme, psychologische Begleitung und so weiter. Wie ist das jetzt dann konkret, wenn jetzt jemand mittellos dasteht, hat er auch eine Chance, dann irgendwie Begleitung ersatzweise zu bekommen oder irgendwie eine Verpflegung, Essens, also gibt es entsprechend Essen dann auch? Oder wie konkret, wie sieht es dann aus, wenn jetzt jemand mittellos bei Ihnen da vor der Tür steht?
Also ganz wichtig ist, dass die erste Anlaufstelle, die sogenannte Clearingstelle der Stadt ist, weil wir dort sowohl durch eine Mitarbeiterin des Roten Kreuzes als auch durch eine städtische Mitarbeiterin ganz genau prüfen, ist die Lage wirklich so, dass derjenige obdachlos ist oder sind vielleicht andere Probleme vorrangig. Also da wird schon gemeinsam mit der Stadt erstmal ganz genau geschaut, wer ist der Mensch, der da jetzt bei uns Unterschlupf sucht. Gemeinsam mit der Stadt wird das Umfeld, die Person erstmal kennengelernt, das Umfeld angeschaut, bis dann die Entscheidung gemeinsam gefällt wird, ja, ein Platz im Obdachlosenheim ist jetzt der nächste Schritt. Und wie ich eben dann auch schon sagte, wenn sich zum Beispiel jetzt eine Frau in diesen 3-4 Wochen im Übernachtungsheim so gut bewährt und stabilisiert, dass sie keine Rundumbetreuung mehr braucht, wäre dann jetzt die Möglichkeit, die Wohnsituation zu entlasten, indem sie nach Wieblingen weiter wechselt, praktisch ein höheres
höherwertiges,
höherwertiges Wohnungsangebot bekommen kann.
Aber Sie begleiten dann die Menschen insofern, Sie haben ja auch die psychologische Betreuung, haben wir schon erwähnt. Das heißt, Ziel ist es dann aber immer, den Menschen so weit zu helfen, dass sie dann wieder in eine eigene Wohnung letztendlich dann irgendwo kommen und dann auch eine eigenständige Lebensweise, so dass die nicht auf Dauer quasi dann in die Wohnungslosigkeit oder in die Notsituation getrieben sind.
Als ein wichtiger Punkt für uns ist, für meine Kollegin Frau Ola, die vor Ort das Aufnahmehaus leiten wird, dass wir den Menschen neue Ressourcen aufzeigen und dass wir ihnen auch wieder vielleicht ein Stück Würde zurückgeben, die sie oft für sich selbst nicht mehr haben. Und in einer solchen Situation, wo man viel Belastendes erlebt hat, ist auch oft der Blickwinkel sehr eingeschränkt. Und das ist der Ansatz, den wir jetzt als Rotkreuz-Team verfolgen, neue Ressourcen finden, den Alltag wieder in kleinen Schritten bewältigbar machen. Und da haben wir zum Beispiel auch Angebote im Roten Kreuz, die ganz gut überlappend sind. Wir haben beispielsweise ganz neu eröffnet im Mai das Café Alma. Da können wir diese Frauen zum Beispiel heranführen an Ehrenamt, an Menschen, die zu uns in das niederschwellige Beratungscafé kommen. Wir können ihnen Angebote machen, dass sie sich ehrenamtlich engagieren, sie kommen unter Menschen. Wir sind mit der Stadt im Gespräch, dass wir dann vielleicht geringfügige Beschäftigungen ermöglichen und wir sehen uns da auch als jemand, der eine Brücke schlagen kann. Wir wollen mit dem Jobcenter, mit der Agentur für Arbeit, mit Wohnungsbaugesellschaften eng kooperieren und tun unseren Teil dazu beitragen, indem wir die Menschen stabilisieren, damit dann die Zukunft einfach positiver aussieht für diese Frauen.
Lokaltermin mit dem Thema Obdachlosigkeit in Ulm. Unser Gast ist Esther Heib vom DRK in Ulm.
Also ich glaube, der Sachverhalt, den wir einfach mal unterstreichen müssen, und man kommt nicht zu Ihnen und hat dort dann irgendwo quasi sein Bett und dann ist es das auch, sondern es ist eigentlich ein viel größeres Programm, immer mit der Zielsetzung, die Menschen wieder zu integrieren und also in die Gesellschaft oder zurückzuführen auf die eigenen Beine und mit der Unterhalts- oder lebensfähig dann irgendwo zu werden.
Was Sie eben auch noch angesprochen haben, die Menschen, die oft wenig Geld haben, können auch dann in Rotkreuz ja zum Beispiel bei den Tafelläden günstig an Lebensmittel kommen. Wir haben Kleiderkammern, wo gegen geringe Beträge Kleidung gekauft werden kann. Und ich nenne auch bewusst das Wort kaufen, weil wir wollen dadurch schon eine gewisse Wertschätzung ausdrücken, dass wir nichts verschenken, sondern dass die Menschen das Gefühl haben, ich gehe einkaufen wie jeder andere sonst auch und ich suche mir meine Sachen aus. Ich bin da einfach auch aktiv eingebunden. Und da haben wir ein vielfältiges Unterstützungsangebot. Ja.
Sie haben auch angesprochen, Wohnungsbaugesellschaften sind auch eine Thematik, die integriert aus dem Wohnungsbezirk, die UWS, die wir ja auch schon in der Sendung zu Gast hatten. Mhm. Das heißt, man versucht dann auch hier vielleicht anzufragen, gibt es hier irgendwo für eine Person mit dem finanziellen Möglichkeiten irgendwas. Das heißt, da wird dann begleitet und dann gemeinsam geschaut, was kann man hier vielleicht, was findet sie hier. Genau. Also insofern eigentlich doch eine ganz gute Vernetzung in der Stadt, denke ich, oder?
Ja, also wir werden diese Vernetzung anstoßen. Wenn wir die Frauen alleine lassen, ist schnell die Gefahr da, dass sobald sie alleine dann für alles verantwortlich sind, dass sie dann ganz schnell wieder zurückfallen. Ja. Wenn wir jetzt den Kontakt herstellen zur UWS, zur Heimstätte, zu privaten Vermietern, dann hoffen wir einfach, dass wir da zeigen können, dass wir diese Menschen, die wir begleiten, so gut begleitet haben, dass man vielleicht auch ein Stück weit die Hürde jemand ja, die Hürden kleiner macht, jemand aufzunehmen, den man vielleicht nicht unbedingt als sonst ja, genommen hätte.
Weil Sie die Frauen jetzt auch sehr stark betonen, da fällt mir natürlich der Punkt ein, möglicherweise Frauen auch mit Kindern, die dann kommen, die vielleicht hier zu Hause verlassen mussten, das ist wahrscheinlich auch ein Thema. Also wenn jetzt Frau mit zwei Kindern und was kommt, die kann man natürlich, denke ich, nicht beliebig irgendwo mit anderen so zusammen in eine Unterkunft umstecken. Das ist wahrscheinlich zusätzlich dann ein Problem.
Ja, also im Grunde ist die Stadt Ulm ja breit aufgestellt. Es gibt andere Träger wie die Caritas beispielsweise, die das Thema, die Obdachlosigkeit auch abdeckt oder thematisiert. Wenn unser Projekt Lustgartenweg erfolgreich verläuft, es sind jetzt nur 4 Plätze, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber dann denke ich, ist das Rote Kreuz sicherlich offen, da weitere Visionen zu haben, dass man sagt, man baut das aus, wo Bedarf ist und dass wir da noch mehr Menschen einfach erreichen können.
So durchschnittlich, was ist jetzt so die Erfahrung, wie lange, also Sie haben ja gesagt, Sie unterstützen die Menschen, dass sie wieder dann zurückkehren, wie lange verbleibt dann so jemand, also wenn wir uns mal so einen Durchschnittsfall angucken, ist das dann eine Sache mehr von Wochen oder von Monaten oder könnte auch jemand, der irgendwie gar nicht mehr auf die Beine kommt, theoretisch mal ein Jahr irgendwo oder länger irgendwo bei Ihnen wohnen?
Ja, also in der Regel ist jeder Fall individuell und unterschiedlich. Dennoch merken wir, dass wir jetzt für die Stabilisierung von Menschen schon eine gewisse Zeit brauchen und die Stadt gesteht uns das auch zu, indem sie dort auch Mittel bereitstellt. Wir haben mit der Stadt vereinbart, dass man nach 3 Monaten ein sogenanntes Hilfeplangespräch führt. Da wird gemeinsam mit der Stadt und dem Roten Kreuz werden Ziele vereinbart, die als nächstes gegangen werden können, um auch den Menschen Perspektiven, Zielsetzung zu geben. Und wir haben dann bis zu 6 Monaten oder ein Dreivierteljahr die Möglichkeit, alle Entwicklungen zu begleiten, auch überlappend dann Wohnraumsuche, dass wir hoffen, dass dieser Zeitraum einfach reicht. Ja.
Das heißt, jeder Mensch bekommt dann so jemand persönlich auf wahrscheinlich die lange Zeit bereitgestellt. Das ist also nicht so, dass im Prinzip stetig dann im Wechsel ist, sondern irgendwo schon jemand zugeordnet ist, der dann den Prozess auch begleitet, unterstützt und dann eben bei den ganzen Maßnahmen, die notwendig sind, einfach mitschaut, dass das A Sinn macht, dass das an der Stelle vorangeht und dass das an der Stelle auch erfolgreich ist. Also es ist auf jeden Fall eine individuelle irgendwo Betrachtung vorhanden und den Punkt, den Sie genannt hatten, den ich mir auch notiert hatte, was sind überhaupt die Voraussetzungen, einen Platz zu bekommen, ist der Punkt, den Sie genannt haben in der Stadt, muss erst geprüft werden, besteht die Bedürftigkeit, damit kommt man dann zu Ihnen und dann ist letztendlich damit die Voraussetzung eingegeben, weil sonst könnte theoretisch jemand kommen, der sagt, ach, ich spare mir die Miete, mir geht es ja gut, ich habe es alles auf der Bank, wohne mal bequem dort und das wird natürlich wäre natürlich nicht fair gegenüber denen, die wirklich dann in Not sind und wirklich einen Platz benötigen. Was ist denn jetzt, wenn an der Stelle, ich denke, kommen wir vielleicht noch in einem Abschnitt dahinter auch noch drauf, ganz viele Menschen, also Flüchtlinge zum Beispiel jetzt da sind, die vielleicht irgendwo auch in Not geraten oder einfach jetzt generell Menschen da sind in größerer Zahl, also mehr als die sie jetzt unterbringen und versorgen können. Was dann? Gibt es da auch ein Szenario, dass zum Beispiel eine andere Stadt oder ein anderes Unterkunftsheim, an der DRK wird verschiedene in verschiedenen Städten irgendwo haben, dann die Menschen aufnehmen können? Oder wie ist dann das Szenario eigentlich, wenn jetzt wirklich mehr Menschen kommen, als die Unterkünfte überhaupt bereitstellen können?
Ja. Also im Moment haben wir nach der großen Flüchtlingswelle gemerkt, wenn die Menschen plötzlich auf den Wohnungsmarkt drängen, wie schwer es ist, Vermieter zu überzeugen, Familien mit Migrationshintergrund beispielsweise aufzunehmen. Da haben wir jetzt unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Es gibt in der Stadt das Projekt Drehscheibe Wohnen, wo man bewusst Vermieter ansprechen will, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, oft ist Wohnraum da, aber Senioren haben oft zu große Räumlichkeiten vielleicht zur Verfügung und dass vielleicht der ein oder andere doch bereit ist zu vermieten, wenn man diesen Prozess begleitet.
Mhm. Ja, und wie ist das generell jetzt? Jugendliche und Kinder eigentlich kommen auch zu Ihnen, oder wie ist denn das jetzt? Also insgesamt Flüchtlinge fallen mir auch gerade, gut, Flüchtlinge wollten nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, aber fällt mir zum Beispiel auch die Problematik unbegleiteter Kinder sind auch Kinder dann eigentlich unbegleitet oder alleinstehend, also allein, ja, oder verwaisen irgendwie dann bei Ihnen eigentlich?
Also im Moment wurde ja auf die Flüchtlingswelle reagiert, indem man speziell für Flüchtlinge Angebote gemacht hat, wie Anschlussunterkünfte. Und da hat man natürlich unbegleitete Minderjährige separat untergebracht, um sie einfach auch nochmal in einen geschützten Rahmen zu geben. Ein großes Anliegen der Stadt Ulm ist es, von diesen Sonderstrukturen wegzugehen, in Regelstrukturen, das heißt, wir wollen ja die Menschen mit Migrationshintergrund eher integrieren und nicht immer wieder Sonderbehandlungen geben. Und dieser Prozess wird noch lange andauern, aber dafür sind die ersten Weichen gestellt.
Mhm. Ja, und kommen wir doch mal vielleicht schon so in die Richtung, weil ich gesagt habe, Flüchtlinge, mal so ganz generell, also bei Ihnen kommt jeder, egal ob das jetzt deutsche Staatsbürger oder Deutscher ist oder ob das jemand Ausländer oder mit Migrationshintergrund ist, da gibt es bei Ihnen keine Unterscheidung, oder? Also es gibt keine Differenzierung nach irgendwo Abstand oder...
Klar, sobald, wenn Geflüchtete kommen, wurden sie schon zunächst als Flüchtling im Asylverfahren betreut und damit gab es auch andere Möglichkeiten des Wohnens, wie zum Beispiel Anschlussunterkünfte. Und dieser Prozess muss jetzt ineinander schmelzen. Also wir wollen ja jedem Wohnraum zur Verfügung stellen, der Wohnraum benötigt, und gleichzeitig weg von einer von isolierten Wohnsituationen, sondern eher ein dezentrales Wohnen.
Ich habe ja auch eine Frage gerade reingekommen live, die war, ob es in Bezug eben auf ausländische Mitbürger irgendwo eine andere Behandlung gäbe. Es gäbe wohl ein Sachverhalt, das hat hier wohl jemand auf unsere Facebook-Seite geschrieben, oder nicht Facebook, auf unsere Senderseite, dass irgendwo jemand mit einer Begründung weggeschickt worden sei, dass Obdachlosenheim sei nur für Deutsche, also nicht für Ausländer, man könne am Bahnhof schlafen. Also ich zitiere, was hier gerade mir geschickt ist. Ist das richtig oder ist das eine Falschinfo?
Also das, ich weiß nicht, wer diese Antwort gegeben hat.
Nee, es ist als Frage. Mir ist das gerade zugeschickt worden, dass das bei uns auf der Seite steht. Ja. Soll ich doch mal noch mit einbringen hier.
Wollen Sie gerade nochmal die Frage
stellen? Also hier hat jemand geschrieben, dass also vorgekommen ist, dass jemand mit der Begründung weggeschickt worden sei, also ein Ausländer, dass Obdachlosenheim sei nur für Deutsche und man könne ja also als Ausländer im Bahnhof schlafen, wird hier zitiert, oder so wird es hier wiedergegeben. Stimmt das oder ist das... Nee, wahrscheinlich
nicht. Also ich weiß schon, dass... wie ich eben sagte, die Clearingstelle unserer Stadt Ulm dafür zuständig ist, zu schauen, hat der Mensch zum Beispiel auch Wurzeln in Ulm, damit der Zustrom irgendwie geregelt wird. Und wenn jemand von einer anderen Stadt kommt, wird er dann auch dahin verwiesen, dass ein anderer Bereich zuständig ist. Das schon. Und für Flüchtlinge gab es Wohnsituationen, die zunächst mal für Flüchtlinge aufrechterhalten wurden, bis beispielsweise ein Asylverfahren durch ist und man dann erst weiß, welchen Status hat dieser Mensch. Und sobald er dann aber anerkannt ist, gelten für ihn eigentlich die gleichen Rechte und Pflichten wie für einen Deutschen.
Aber generell gilt, wenn jetzt ein Flüchtling kommt, versucht man erstmal in dem Programm für denjenigen Unterkunft zu finden. Und wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch weiter schauen. Aber im Prinzip gelten da also mal besondere Sonderprogramm oder andere Angebot, kann man das so sehen?
Weil man erstmal prüfen muss, in welchem Status befindet sich der Flüchtling. Da können wir nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt welche, die schon ihre Anerkennung haben, es gibt welche, die geduldet sind und. Und je nachdem, wie der Status des jeweiligen aussieht, gibt es dann auch andere Möglichkeiten.
Ja, aber insgesamt die Situation mit Flüchtlingen wahrscheinlich macht die Gesamtlage in Bezug auf Sozial, Wohnung und generell Hilfsbedürftigkeit auch nicht leichter, nehme ich mal an, oder?
Es gilt, denke ich, für viele Menschen, dass Wohnraum nicht mehr bezahlbar ist. Und das ist ein Problem, das betrifft die Flüchtlinge genauso wie Menschen mit vielleicht geringerem Einkommen. Und das ist ein Problem, das auf breiten Schultern gemeinsam gelöst werden muss. Ja.
Denke ich, was ja auch von der Politik oder von übergeordneter Stelle nicht letztendlich von einem DLK, sondern da liegen ja die Ursachen, wo ganz anders gelöst werden muss. Haben Sie dort auch irgendwo, gibt es da irgendwo eine Institution oder irgendwie eine Interessensgruppe, die sich irgendwo dann auch vielleicht bei Stadt oder bei der Politik generell irgendwie ganz stark macht? Oder wer kümmert sich oder läuft das einfach nach, was weiß ich, nach den Grundregeln irgendwo der Wirtschaft?
Ja.
Wer kümmert sich oder wer bewegt hier irgendwie in die Richtung was?
Also im Moment gibt es das Programm Drehscheibe Wohnen. Ich bin jetzt noch nicht so lange in Ulm.
Das ist ein städtisches Projekt, oder?
Ja. Das ist ein Projekt, was darauf reagiert, dass man weiß, Wohnraum ist knapp und Wohnraum ist oft nicht mehr zu bezahlen. Und in diesem Gremium sind jetzt Vertreter von Verbänden, von sozialen Verbänden, von Vertretern von der Stadt, verschiedenste Gruppierungen, um gemeinsam dieses Thema zu lösen. Und auch will man Menschen einfach ermutigen, Wohnraum zu vermieten und will da auch durch begleitende Maßnahmen einfach auch den Weg leichter machen, in die Vermietung zu gehen, indem man beispielsweise sagt, die Stadt kommt entgegen und hilft mit, dass auch wirklich die Miete gezahlt wird. Das ist ja oft ein Hindernisgrund, dass jemand sagt, oh, bin ich mir bei demjenigen überhaupt sicher, dass ich da jeden Monat mein Geld bekomme? Und da gibt es mittlerweile schon die ersten Ideen, wie man da als Stadt diese Hürde tiefer setzen kann.
Also kurz gesagt, es gibt Ideen und es gibt wirklich auch Menschen, die sich da bemühen, an der Stelle irgendwas zu tun. Ja. Und insofern ist das nicht ganz ohne Perspektive.
Ja, genau.
Wie sehen Sie generell so jetzt die Lage, oder anders gesagt, wenn Sie jetzt was zu sagen hätten, was würden Sie erweitern, anders machen? Wo sind die Dinge, wo Sie sagen, da haben wir noch dringend was auf der Wunschliste stellen? Hier sehen wir akute irgendwo Handlungsbedarfe. Wenn Sie jetzt also quasi die Mittel hätten oder in der Position, was zu verändern, wo würden Sie sagen, hier haben wir besonders was zu tun, hier machen wir was?
Also da würde ich ganz gerne appellieren an das ehrenamtliche Engagement, was wir beim Roten Kreuz immer wieder feststellen, dass es oft eine Win-Win-Situation ist. Die geholfen bekommen, profitieren genauso wie diejenigen, die ehrenamtlich helfen. Wir kennen immer wieder Menschen, Firmen auch, die mit Sach- und Geldspenden uns unterstützen. Und da wünsche ich mir einfach mehr Solidarität oft, dass Menschen auf die Not anderer offener entgegensehen oder die überhaupt erst wahrnehmen. Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass da irgendwo in der Gesellschaft sich auch was verändert hat, dass jeder irgendwas sagt, ja, die Menschen gucken nur noch nach sich, in der Zeit der Not, ob Krieg oder Nachkriegszeit, sind die Menschen enger beieinander gestanden, dass das, man redet auch von sozialer Kälte und man hört und spricht verschiedenes in der Richtung, dass sich da was zum Schlechteren verändert hat? Ist irgendwo dieser Kommerzgedanke zu sehr irgendwo nur verankert, jeder guckt nach sich und nach Geld, oder ist das, sehen Sie das?
Also für uns ist die Familie Graf ein ganz tolles Beispiel, die ihren Wohnraum jetzt vermietet, uns zur Verfügung stellt für besondere Frauen. Da wünsche ich mir Nachahmer, die sagen, ja, da habe ich gesellschaftliche Verantwortung, soziale Verantwortung, und die nehme ich wahr, indem ich beispielsweise als Vermieter Wohnraum zur Verfügung stelle.
Mhm. Was ich nochmal vielleicht darauf eingehen wollte, ich habe vorher schon gesagt, es gibt mit Sicherheit auch in anderen Städten vergleichbare DRK-Heime. Das heißt, diese Unterkunft ist jetzt die Ulmer oder die zwei Ulmer Unterkünfte, aber es gibt auch in anderen Großstädten wahrscheinlich vergleichbare Programme und Projekte, oder? Ja, das ist also schon was, was jetzt nicht ein Ulm-Alleinstellungsmerkmal hat, sondern das gibt es dann schon ziemlich überall. Ne?
Wobei auch, ich an der Stelle sagen möchte, auch die Caritas betreut Obdachlose. Das sind wir einfach, kooperieren wir mit verschiedenen anderen Trägern und wir besetzen das Thema Obdachlosigkeit nicht alleine in Ulm. Und in anderen Städten sind es oft auch andere Träger, die vielleicht das Thema besetzen.
Ja. Kann es auch mal sein, dass man dann, wenn jetzt bei Ihnen zum Beispiel wirklich ja das Haus voll ist, dass man sagt, wir rufen bei der Caritas an, ob da auch Menschen sind, die an der Stelle vielleicht dort untergebracht werden können. Also die Zusammenarbeit besteht dann.
Wir hatten jetzt gerade die Tage einen Anruf von der Caritas und da war eine Frau aufgeschlagen, wo der zuständige Mitarbeiter sagte, das wäre eigentlich eine Dame, die gut in den Lustgartenweg passen würde, und da werden wir jetzt Kontakt aufnehmen und immer wieder mit der Stadt natürlich auch im Boot gemeinsam schauen, wie man die Wohnsituation dann für denjenigen oder diejenige dann angemessen gestaltet.
Mhm. Gibt es dann auch, weil Sie vorher das Engagement Bereitstellen von Wohnungen angesprochen haben, gibt es dann auch vielleicht Menschen, die sich bei Ihnen melden und dann auch jemand irgendwie bei sich irgendwo so aufnehmen, oder ist das sowas, gibt es dann eher gar nicht? Ist das schon irgendwo dann immer durch Verbände irgendwo und durch oder?
Also da würde ich einfach auch auf dieses Modell Drehscheibe Wohnen verweisen, dass man einfach gemeinsam da ein Thema belegt und wahrscheinlich dann auch erfolgreicher ist, als wenn jeder Einzellösungen favorisiert. Ja.
Die Drehscheibe, die Sie gerade ansprechen, die Drehscheibe Wohnen, haben Sie da irgendwie eine Webadresse oder irgendwie, sonst muss man einfach unter dem Stichwort dann googeln?
Ich würde empfehlen, auf die Seite der Stadt zu gehen, unter dem Stichwort dann mal nachzuschauen. Und weiterhin, denke ich, bieten wir als Rotes Kreuz so viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Wir suchen FSJler, wir haben die Tafelläden, wir haben die Kleiderkammern. Also jeder, der helfen will, findet beim Roten Kreuz einen Platz zum Helfen.
Das ist eigentlich auch so ein Thema, Sie sprechen die FSJler an. In den Zeiten, als es noch als noch Wehrdienst gab und dann eben die Kriegsdienstverweiger, den Sozialdienst dann gemacht haben. Die Menschen fehlen eben wahrscheinlich, aber auch in der Betreuung. Oder kann es durch die Buftis, heißt das, glaube ich, adäquat ersetzt werden? Oder wie geht es Ihnen damit?
Also wir brauchen dringend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, weil wir ja auch wissen, dass manche immer nur für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen. Wenn Studenten ihre Semesterferien opfern, da wissen wir sehr wohl, die helfen und sind aber dann nach einer gewissen Zeit auch wieder mit ihrem Studium beschäftigt. Genauso haben wir sehr viel ehrenamtliche Helfer, die plötzlich krank werden und ausfallen. Und das macht es so schwierig, wenn wir gewisse Dinge einfach auf die Beine stellen wollen. Und da brauchen wir einfach sehr viele Ehrenamtliche, um immer wieder Ausfälle abdecken zu können.
Mhm. Wie sehen Sie DRK und Caritas und überhaupt so die Situation in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Meinen Sie, das, was so an Programmen, was man versucht, bewähren, wird sich die Situation entspannen, oder kann man das gar nicht sagen, wenn man gar nicht einfach weiß, was sonst gesellschaftlich oder Flüchtlingsthema angesprochen irgendwo bewegt oder? Also ich würde sagen, meinen Sie, dass sich die Situation insgesamt Chance besteht, dass es wirklich zu einer Verbesserung kommt?
Ich denke, was sich bewähren kann, die Idee einer Patenschaft. Wenn ich nämlich als ehrenamtlicher Helfer mir einen Menschen zur Seite nehme und da auch eine persönliche Bindung bestehen kann, das, glaube ich, hat eine große Chance, weil mit der Zeit auch eine enge Bindung entsteht und damit auch die Verlässlichkeit und auch vielleicht die Verantwortung dem Menschen gegenüber, den man als Pate begleitet hat. Das wäre etwas, was ich mir auch in Wieblingen, im Lustgartenweg, in unserem Aufnahmehaus gut vorstellen kann, wenn wir dort Frauen haben, die es schwer hatten im Leben, wenn die jemand zur Seite haben, der sie immer mal wieder mitnimmt, vielleicht in den Zoo, vielleicht mal einen Ausflug macht, das würde sehr viel helfen, um einfach die Frauen zu stabilisieren.
Also da gibt es so richtig, muss ich sagen, Ausflüge, also richtig auch ein Programm, dass die Menschen dann, die bei Ihnen dann sind, nicht wirklich jetzt 24 Stunden irgendwo in der Wohnung sitzen, sondern klar, wir haben gesagt, es gibt psychologische Betreuung und alles drum und dran, aber es gibt dann auch einfach ein bisschen, gibt es auch Sportangebote oder sowas, dass die Menschen sich ein bisschen betätigen, weil Bewegung und nicht nur sitzen oder auf Reisen irgendwo mitgeschickt werden, sondern mit Sport und also im Sinne von Gesundheit auch irgendwo.
Ja, also unsere Ideen sind vielfältig. Von kreativen, sportlichen Angeboten bis hin zum Bewältigen des Alltags, gemeinsam zu kochen, gesund sich zu ernähren. Was uns oft fehlt, sind finanzielle Mittel, um gewisse Projekte umzusetzen. Und an der Stelle will ich das auch ganz gerne betonen, wer Sach- oder Geldspenden zur Verfügung stellen möchte, ist sehr herzlich willkommen bei uns im Roten Kreuz. Und da haben wir vielfältige Möglichkeiten und Bedarfe auch.
Ja, und die Menschen, also anders, mir fällt auf, und sogar war heute auch ein Bild hier irgendwo auf einer Website, in der Stadt, wenn man durch die Stadt läuft, an allen Ecken und Enden sitzen immer noch Menschen, die ja um etwas Geld betteln oder um Essen oder die in der Hirschstraße oder in der Fußgängerzone sitzen und erkennbar irgendwie verarmt sind. Und die Menschen, die dort sitzen, ja, wie kann man denen noch helfen? Kriegen die vielleicht auch von irgendeiner Seite Hinweis? Oder sagt, kommt mit? Oder
Also es gibt auf jeden Fall Notunterkünfte, die Stadt vorhält. Für genau solche Fälle. Die Stadt hat hier einen Auftrag und diese Wohnungen sind vorgehalten und stehen zur Verfügung. Und dort könnte man dann gemeinsam schauen, was vielleicht der nächste Schritt ist.
Ja, also eigentlich müsste jetzt niemand in der Stadt auf der Isomatte oder auf dem Schlafsack hier liegen. Ja. Also es gibt eigentlich für jeden Fall die Möglichkeit, irgendwas Besseres zu finden.
Ganz genau.
Ja.
Und das sind diese Notunterkünfte, die die Stadt vorhält.
Und die Leute, die das dann entweder nicht in Anspruch nehmen oder vielleicht gar nicht wissen, oder wollen nicht, oder wissen Sie, oder haben Sie dann eine Erklärung, weshalb es dann nicht funktioniert, dass man immer noch die Leute dann da antrifft?
Manche Menschen sind dieses Wohnen auf der Straße so lange schon gewöhnt, dass sie sich schwer tun, irgendwo in einem geschlossenen Raum sich aufzuhalten. Also es gibt durchaus die Menschen, auch wenn sie ein sehr geringer Teil ist, die sich schwer tun und die auch einfach weiterziehen wollen. Und die Gründe sind vielfältig, warum jemand auf der Straße schläft, übernachtet, sich aufhält. Und da kann ich nur den Appell richten, sich jemand anvertrauen. Gemeinsam findet man sicher eine Lösung. Und wir als Rotes Kreuz schreiben Menschlichkeit auf unsere Fahnen und helfen da, wo es nötig ist.
Ja, sagen wir, das ist vielleicht auch ein Punkt, dass es immer wieder natürlich auch Menschen gibt, die vielleicht stetig auf der irgendeine Durchreise sind, die gar nicht irgendwo konstant am Ort sind. Ich glaube, das ist schon auch so. Die setzen sich irgendwo dann, was weiß ich, einen Tag irgendwo in Zug oder Bus, ich weiß dann nicht, wie dann, vielleicht mit Mitteln, die sie dann eben sich angesammelt haben und fahren dann in den nächsten Ort. Also ist das auch so, dass da einfach eine ständige...
Ja, wir haben auch hier auch Durchreisende, die Ulm als Station nutzen. Und wir haben auch im Übernachtungszentrum wieder Menschen, die wir schon kennen, weil sie wieder da sind oder nochmal Ulm aufgesucht haben. Ja.
Gibt es dann auch Beispiele, dass jemand sich aus dieser schlechten Situation besonders herausgearbeitet hat, wo man sagen kann, hier, es gibt auch die Chance, und es gibt irgendwo jetzt Persönlichkeiten oder jemanden, den man irgendwo kennt, der vielleicht auch mal in einer ganz kritischen Situation war, aber der eben vielleicht an sich geglaubt hat, der eben auch das Angebot oder die Angebote, die sie alle jetzt anbieten, wahrgenommen hat und sich dann so ganz toll entwickelt hat, heute wieder in Job und oder Frauen wieder in Familie oder in irgendeiner Weise wieder in einer Situation sind, wo es ihnen einfach wieder gut geht, wo man sagen kann, hier und dass die Person vielleicht man sogar nennen kann, irgendwie gibt es irgendwie so herausragende Beispiele?
Also so aus meiner Erfahrung gibt es sicherlich Menschen, nur wird oft die Vorgeschichte nicht transparent gemacht.
Ja.
Wer gibt schon gerne zu, dass in der Situation, wo man jetzt vielleicht guten Boden gefunden hat, dass es vorher ganz anders aussah, sodass da oft nicht so gern drüber gesprochen wird.
Also es gibt diese Fälle, und was ich sagen will, es besteht immer Hoffnung. Ich versuche irgendwo das oben auch gerade ein bisschen rauszuarbeiten. Ja. Das heißt, die Angebote, wenn ich es zusammenfasse, die bei Ihnen sind, die sind sehr breitbeinig, die sind sehr auf Dauer angelegt, nicht nur Marc Schwind, sondern sie begleiten länger, über eine längere Phase und sind immer individuell. Das heißt, es besteht für denjenigen, der wirklich sich dann müht und der zu Ihnen kommt, schon die Hoffnung, dass er zurückkehrt. Und es gibt Beispiele, wo das wirklich auch gelungen ist. Das heißt, wenn jemand auf der Straße gelandet ist, müssen wir es heute in Ulm und Umgebung oder in unserem Umfeld, muss es nicht sein, dass das ein Zustand von Dauer ist, sondern es gibt Abhilfe, es gibt Möglichkeit und es gibt genügend auch Menschen so wie Sie und viele Ehrenamtliche, die mir mühen und an der Stelle schauen, dass es eben
also ich denke, wenn wir das auch nochmal aus in Wieblingen belegen und in einem Vierteljahr nochmal miteinander reden, können wir sicherlich schon sehr konkret sagen, wie sich die eine oder andere Frau stabilisieren konnte. Da können wir gerne mal das Thema aufgreifen,
Das ist jetzt noch so, was wir gesprochen haben, irgendwas dabei, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, was Sie noch gerne anfügen möchten, was Sie noch irgendwo loswerden möchten, irgendein Punkt, der Ihnen wichtig wäre. Ich sehe, Sie haben ja auch Notizen noch gemacht. Ja. Irgendwas, was ich vielleicht irgendwo vergessen hätte?
Ja, also immer wieder richten wir sehr gerne den Appell nach draußen. Ehrenamt lohnt sich. Ehrenamt ist eine Sache, die für beide Seiten gewinnbringend ist. Wir brauchen Ehrenamt und wir schätzen diejenigen, die bereits sehr viel Ehrenamt leisten. Mein Dank an dieser Stelle an alle, die schon ihre Zeit spenden. Ich danke auch den Firmen, die uns zur Seite stehen, die mit Sachspenden uns immer wieder unterstützen.
Ja, also dann hoffe ich, dass der Appell dann auch gehört wird und ankommt. Also vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz, wenn sich jemand an Sie wenden möchte, wo er sich hinwenden kann, nochmal URL oder vielleicht auch einfach konkret nochmal irgendwo Ansprechpartner, geben wir einfach vielleicht die Info auch nochmal so, dass diejenigen an der Stelle, die jetzt zuhören und die das irgendwo vielleicht entweder jemanden im Sinn haben, den es betrifft oder selber irgendwo betroffen sind, dass wir die Kontaktinfo dann auch nochmal durchgeben.
Sehr gerne. Genau. Also erste Anlaufstelle wäre sicherlich die Stadt. Der Bereich Obdachlosigkeit wird dort, kann dort angefragt werden.
Wo ist denn das konkret? Also wenn jetzt jemand dahin hingehen möchte zur Stadt, wo ist das dann konkret? In welchem?
Die Anfragen bearbeitet ist die Frau Grundgeier. Zusammen mit unserer Leiterin des Übernachtungsheims, Frau Amperer, und die Telefonnummer unserer Servicezentrale beispielsweise wäre eine Nummer, wo man dann sich weiter informieren könnte. Die Telefonnummer wäre die 0731. Muss ich gerade mal nachschauen, 14440, aber das werde ich dann Ihnen nochmal sagen.
Ja, gut. Das ist also, wo man sich dann im Fall der Fälle wirklich hinwenden kann. Und die Website sagen wir auch nochmal, das war die der Stadt, haben Sie gesagt. Genau. Und ganz, ich vermute, vom DRK gibt es auch nochmal eine Übersicht, einfach nochmal einen Hinweis oder einfach nur Informationen dazu. Gut, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, ich glaube, wir sind schon mit der Zeit so ziemlich durch. Wir haben schon eine knappe Stunde gesprochen. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Das war Lokaltermin dann heute. Mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast war
Esther Heib.
Alles klar, das war's. Vielen Dank und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.